Herzlich willkommen. Ich muss mich genau hierher stellen, damit man draußen auch alles sehen kann. Ja, aber ich bin der unwichtigste Part hier. Ich freue mich, Tsukigawa Dorian, beide Vornamen führt er, zum zweiten Mal hier begrüßen zu dürfen. I'm very happy to welcome you for the second time here at Sprachsatz Festival. And today Tsukigawa-san, he will read from his novel auf Deutsch, in German, it's die Insel der Freundschaft. Herr Tsukigawa, I'm just giving a few words in German about you and your work. Tsukigawa wird dann auf Englisch ganz kurz etwas zu dem Roman erklären und Ernst Gossner, unsere Sprachsalzstimme, wird Ihnen das übersetzen. Ganz kurz zu dem Autor, den Sie vielleicht zum ersten Mal jetzt auch hier als Namen vielleicht gehört haben. Er ist in Europa bekannt geworden, vor allem durch die Verfilmung des japanischen Romans An, auf Deutsch Kirschblüten und rote Bohnen, verfilmt durch Kawase Hiromi. Den Film können Sie morgen im Leo-Kino anschauen. Und dass dieser Film aber auf einer Roman basiert und also sehr nahe an diesem Roman auch gebaut ist, das ging fast unter. Aber Tsukigawa ist ein sehr erfolgreicher japanischer Autor, der nicht nur diesen Roman geschrieben hat, sondern sein Werk umfasst es an die rund 40 Veröffentlichungen. Und darunter sind auch Kinderbücher, Essaysbücher, für die er auch Preis bekommen hat, kürzlich einen Preis in Japan. Auch Übersetzungen, zuletzt Der kleine Prinz von Saint-Exupéry, auch übersetzt von Tsukigawa. Und er hat mir gestern erzählt, er übersetzt jetzt auch Bob Dylan. Also ein sehr, sehr vielseitiger Künstler, der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Sänger und auch als Harlekin, als professioneller Clown auftritt und viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht erzähle. Ja, und jetzt zu dem Roman, aus dem er heute lesen wird. Hier sind, es geht um drei Außenseiter, die ganz ähnlich wie in dem Roman Kirschblüten und rote Bohnen ihren Lebensweg suchen und auch finden. Und Näheres dazu hören Sie jetzt vom Autor selbst. Vielen Dank.
Guten Tag. Ich bin Dorian Tsukigawa. Dankeschön. Thank you very much for giving me a very big chance to read you my novels. From now, at first, I want to show the plot, simple plot of that of this novel in English. And afterwards, I will read this novel's last scene in Japanese, and Mr. Gossner read in German. Okay? Okay. It's okay. The plot. One young Japanese guy, his name is Ryosuke, tried to go over small island, Aburi, in the far southern part of Japan.
Also wir erzählen jetzt kurz den Plot des Romans. Ein junger japanischer Bursche mit dem Namen Ryosuke setzt auf eine kleine Insel Aburi im südlichen Teil von Japan.
He has already lost his parents. His father killed himself, suicide by his failure on the job, when Ryosuke was just a school child.
Ryosuke hat also seine Eltern verloren, seinen Vater durch Selbstmord, weil er einen großen Fehler in seinem Beruf getätigt hat, und das war, als Ryosuke noch ein kleines Kind war.
Then his mother brought up Ryosuke by herself, but she had a secret boyfriend who was a close friend of her dead husband. His name is Hashi.
Seine Mutter hat ihn dann alleine aufgezogen, und sie hatte einen heimlichen Freund, Geliebten, der ein enger Freund auch des toten Vaters war, und sein Name ist Hashi.
Why Ryosuke went to Aburi Island? Because this mystery guy Hashi lives there.
Warum ist Ryosuke nach Aburi gefahren? Weil eben dieser Hashi dort lebt.
As for coming to this island, Ryosuke had a certain purpose, but not for revenge to Hash. His aim was also his dead father's dream.
Und der Grund, warum er auf diese Insel übergesetzt hat, hat einen speziellen Wunsch dahinter gestanden, aber nicht um Rache zu üben gegenüber Hashi, sondern um den Traum seines verstorbenen Vaters hinterherzujagen oder beziehungsweise zu erfüllen.
It was making cheese from goat milk.
Es war, der Traum war, Käse herzustellen aus Ziegenmilch.
Formerly, Ryosuke's dead father and his friend Hashi had tried to do this too.
Also Ryosuke's toter Vater und sein Freund Hashi haben das auch bereits probiert.
Ryosuke and Hashi began to make cheese against this island's customs and convention. That was some challenge against a taboo at Abri, because all of these islanders have goats to eat, not to make cheese.
Ryosuke und Hashi haben also angefangen, haben sich kennengelernt und haben angefangen, Käse herzustellen, aber das war den Einwohnern der Insel überhaupt nicht recht, weil die haben, das war ein Tabu für sie, weil sie haben gesagt, wir essen die Ziegen, aber wir machen keinen Käse.
So, nobody didn't help Ryosuke's attempt, and also they tried to break it down.
Also sie haben nicht geholfen, im Gegenteil, sie haben es versucht zu sabotieren.
Finally, Ryosuke started to make cheese in a cave where islanders used there as a funeral place, like a graveyard.
Also Ryosuke hat aber dann trotzdem angefangen, diesen Käse zu fabrizieren, und zwar in einer Höhle, die aber von den Inselbewohnern als Grabestätte für die verstorbenen Einwohner verwendet wurde.
If islanders noticed this fact, Ryosuke would be killed by them. But they came to know it.
Also wenn die Inselbewohner da drauf kommen, dann würden sie Ryosuke umbringen. Und sie sind drauf gekommen.
One very stormy night of typhoon coming, Ryosuke was driving in the corner, and he got away in the cave with one goat, Butchie, his friend, to escape from islanders and all of adversities.
In einer stürmischen Nacht mit einem Taifun, der auf dem Weg geradewegs auf die Insel war, haben die Inselbewohner Ryosuke in die Enge getrieben, aber er konnte sich in die Höhle verziehen und mit seinem Ziegenfreund Butchie und konnte so den Angriffen der Inselbewohner entfliehen. Da sind wir jetzt.
Okay, from now. Ryosuke が次に気づいたとき、ほら穴の外に見えていたのは黄金に輝く海だった。Ryosuke は流れる地下水で顔を洗い、それを口に含んだ。そしてよろけながら歩き出した。和らいだ陽光を一身に浴びた。武士が駆け寄ってくる。よかったな、ブチ。涼介は海岸の地蔵の中に腰を下ろした。仰向けにひっくり返り、潮騒の中で空に交錯する日没前の彩りを見ていた。すると不意に空腹感がやってきた。ブチはその涼介の腰に鼻をすり寄せてくる。そしてそうしながらも近くに生えている草をはんで口を動かした。涼介は何かを食べることを考えた。すると頭の中を稲妻のように駆け抜けていくものがあった。ほら穴の奥には船があった。死人を乗せる船だという。だがあの騒ぎ以降、誰もここに立ち入っていないのであれば、乗っているのは涼介が並べたチーズの元のはずだった。耐えれない足取りのまま、涼介はほら穴に戻った。そして奥へと進んでいった。ほら穴のカーブを越えると真っ暗になったが、すでに勘が働いていた。そこにあるはずの船のシルエットに向かい、涼介は一歩ずつ踏み込んだ。幾度かの試みを経て、船のヘリにまず当たったのは涼介の手ではなく太ももだった。涼介は闇の中でヘリの左右に手を伸ばした。熟成実験のためにアルミ箔を敷き、チーズの素やシェーブルを乗せたのはこの船の友に近い板の上だった。涼介は記憶を頼りにそれがらずの方向に手を伸ばした。指先はさほど迷うことなく板に触れた。だが、せくように板をなでても
どこにもそれらは確認できなかった。凌介の落胆は大きかった。凌介は船のヘリにすがったまましばらく動かなかった。何度も意識が遠のきそうになった。
Als Rioske wieder zu Bewusstsein kam, war das Erste, was er sah, wie hinter dem Ausgang die Wellen kupferfarben schimmerten. Es musste kurz vor Sonnenuntergang sein. Rioske wusch sich im Wasser der Höhle das Gesicht und trank einen Schluck, bevor er schwankend und auf die Steinbuddhas gestützt auf den Ausgang zuging. Sein Körper tauchte in das sanfte Licht ein. Fleckchen, das sich satt gefressen zu haben schien und bereits viel munterer wirkte, kam auf ihn zu. Es freut mich, dass es dir besser geht, Fleckchen. Rioske setzte sich draußen zwischen die Steinbuddhas, legte sich dann auf den Rücken und betrachtete die ineinanderlaufenden Farben des Himmels kurz vor Sonnenuntergang, während er der Brandung lauschte. Aber plötzlich überkam ihm ein beißender Hunger. Fleckchen stupste ihn kurz an und graste dann aber weiter zu seinen Füßen. Das Tier kaute genüsslich. Rioske setzte sich auf, umfasste seine Knie und überlegte, wo er etwas Essbares finden könnte. Es traf ihn wie ein Blitz. Warum hat er nicht sofort daran gedacht? Alle Organe in seinem Körper zogen sich zusammen. In der Höhle befand sich das Boot, das Totenschiff, das die Seelen der Verstorbenen ins Meer geleitete. Und wenn nach der Besprechung im Versammlungshaus niemand mehr die Höhle betreten hatte, lagen darin noch immer die Käseleibe, die Rioske auf der Sitzplanke aufgereiht hatte. Mit zitternden Beinen lief er zurück, immer weiter ins Innere der Höhle hinein. Da die Sonne beinahe untergegangen war, wurde es nach der Biegung wieder stockfinster. Rioske hatte jedoch ein Gespür für die Dunkelheit entwickelt. Die Hände vor dem Körper ausgestreckt, ging er langsam in die Richtung, in der er das Boot vermutete. Er hoffte mit jedem Schritt, er würde etwas anderes als Fels zu fassen bekommen. Sein Oberschenkel stieß zuerst an das Boot an. Er ließ die Hände über den Rand gleiten und als seine Finger das Seil zu fassen bekamen, an dem das Ruder festgebunden war, wusste Rioske, an welcher Seite des Bootes er sich befand. Bei dem Gedanken, gleich schon etwas essen zu können, begann sein Mund vor Vorfreude regelrecht zu schmerzen. Prickelnde Hitze stieg vom Magen aus in seinen ganzen Körper auf. Rioske hatte den Käse auf einer Schicht Aluminiumfolie auf die Sitzplanke in der Nähe des Hecks gelegt. Er fasste dorthin, wo der Käse liegen musste, und seine Finger berührten die Sitzplanke. Er streckte die Hand noch weiter aus und tastete hastig das Brett ab. Der Käse war nicht da. Nicht einmal die Aluminiumfolie fand er. Rioskes Enttäuschung war groß. Es war nicht leicht, seinen Körper, der sich schon auf die Nahrung eingestellt hatte, wieder zu zügeln. Bestimmt hatten die Ratten den Käse gefressen, dachte er. Oder jemand von der Insel war zum Saubermachen in die Höhle gekommen und hatte ihn weggeworfen. An den Rand des Bootes geklammert, harrte er eine Weile regungslos aus. Immer wieder wurde sein Bewusstsein trübe und er war kurz davor, erneut ohnmächtig zu werden.
凌介は船の後ろに回ると肩をつけてかがみ込んだ。そのまま前の方へと船を押してみる。船はギュッと音を立て数十センチ動いた。息が切れたが凌介はまたかがみ、肩と手で船を押す。凌介は船を押し続けた。死人を乗せる船をじりじりと進ませた。そしてとうとう地下水の流れに乗せることに成功した。これで船はぐっと動きやすくなった。やがて船はホラナの湾曲を越えた。ホラナの方には灰とも青ともつかない光が見えていた。日が暮れて夜を迎えようとしているのだろう。船は滑っていく。凌介はもはや手で押さえているだけでよかった。真っ白に塗られた船だった。そしてその底にいつかのシェーブルが転がっていた。滑っていく船を止めることができないまま凌介はヘリに捕まっていた。船は海岸に達したところで岩につかいようやく止まった。登ったばかりの満月が目に見えるものすべてをきらめかせていた。船も凌介もそして落ちていたシェーブルもはるか遠くからやってくる月の光の中にあった。 陽介はよろけながら船の底に手を伸ばした。転がりをしていたシェーブルは月明かりの下にあっても船の白とは違う色彩を帯びているように見えた。どれもがうっすらと緑がかっていた。陽介は一つのシェーブルを掴んだ。それを手のひらに乗せ顔を近づけた。ほのかな光の中でも凌介にははっきりと分かった。シェーブルには淡い緑のカビが生えていた。シェーブルはもはや出来損ないのそれではなかった。本物のチーズに転じていた。凌介はもどかしく触れる手でそのペルシェを割ってみた。間違いなかった。ロックフォールと同じように中まで細やかな淡いカビに満ちていた。震える指先のまま凌介はそれを口に含んだ。地下水だけで潤してきた舌にペルシェを乗せた。ゆっくりと噛んだ。凌介は目を閉じてそっと顔を拭った。そこで初めて自分が泣いていることに気づいた。ブチがそっと近づいてきた。凌介に身をすり寄せた。凌介はブチをぎゅっと抱きしめた。
Doch Rioske nahm all seine Kraft zusammen. Er tastete sich zur Rückseite des Totenschiffes vor, ging in die Hocke und schob das Boot mit einer Schulter an. Es knarrte und bewegte sich mehrere Zentimeter vorwärts. Diese Anstrengung ließ Rioske bereits schwer atmen. Er hockte sie aber gleich wieder hin und drückte mit den Schultern und Händen gegen das Boot. Ein Felsen schien im Weg zu liegen. Also kroch Rioske zum Bug vor und schleuderte den Stein, der das Boot blockierte, in den Strom in der Mitte der Höhle. Sich am Rand des Bootes abstützend, ging er zurück zum Heck und schob es wieder und wieder an. Manchmal bewegte sich das Boot gleich ein beträchtliches Stück vorwärts, manchmal blieb es nach wenigen Zentimetern stecken. Immer wieder musste sich Rioske zum Luftholen auf den Boden setzen. Das Totenschiff war größer und schwerer als ein normales Ruderboot. Selbst wenn er bei Kräften gewesen wäre, wäre ihm diese Arbeit nicht leicht gefallen. Doch Rioske machte beharrlich weiter, bis das Boot endlich den Fluss in der Höhle erreichte. Sogleich wurde es viel einfacher, es zu bewegen. Mitunter glitt es sogar ohne Rioskes Zutun mit der Strömung ein Stückchen vorwärts. Als er um die Kurve bog, fiel durch den Höhlenausgang ein blau-weißes Licht. Der Tag war im Begriff, zur Nacht zu werden. Nun bewegte sich das Boot ganz von allein und Rioske musste es nur noch festhalten. Und alles, was Rioske hinter dem Höhlenausgang sah, glitzerte im Abendlicht. Die unzähligen Steinbuddhas, die an die Felsenküste brandenden Wellen, das Wasser an Land und das Meer mit seinen vielen Wogen hießen das Boot mit einem flimmernden Glanz willkommen. Auch das Boot selbst wurde in ein sanftes Licht getaucht, sodass Rioske es zum ersten Mal richtig sehen konnte. In diesem Licht schien es schneeweiß und auf seinem Boden lagen mehrere Laibe Schäfre. Rioske versuchte, das treibende Boot festzuhalten, konnte es aber nicht stoppen und wurde immer weiter den Weg hinabgezogen. Kurz vor dem Ausgang blieb das Boot an einem Felsvorsprung hängen und hielt an. Der Vollmond war gerade erst aufgegangen und brachte die Welt zum Funkeln. Rioske, das Boot und der darin verstreut liegende Chèvre waren in seinen Schein gehüllt. Taumelnd griff Rioske auf den Boden des weißen Bootes, von dem sich der Chèvre deutlich absetzte. Jeder der Käseleibe hatte eine leicht grünliche Färbung. Rioske legte einen Chèvre auf seine Handfläche und führte ihn ganz nah ans Gesicht. Sogar in diesem schwachen Licht sah er sofort, dass ein zarter Schimmel auf dem Käse gewachsen war. Er blinzelte mehrmals und atmete tief ein, schaffte es jedoch nicht, sein pochendes Herz zu beruhigen. Dieser Chèvre war anders als seine vielen misslungenen Vorgänger. Er war zu einem richtigen Käse herangereift. Hanayos Milch hatte in der Höhle der Geflüchteten geruht und sich entfaltet und lag jetzt als Persillé de Chèvre, als wahrer Edelkäse vor Rioske. Mit flatteriger Hand brach er den Käse entzwei. Tatsächlich. Wie bei einem Roquefort war das Innere mit feinem Schimmel durchzogen. Zitternd vor Aufregung führte Rioske ein Stück an den Mund und legte es auf die Zunge, die er vorhin nur kurz mit dem Wasser der Höhle befeuchtet hatte. Ganz langsam kaute er und das Aroma begann aufzublühen. Es duftete nach der Sonne der Insel und des Waldes. Der zarte Geschmack sprang auf seine Zunge, seinen Hals und seinen Gaumen über und entfaltete sich auf eine Art, wie Rioske es noch nie erlebt hatte. Als das Aroma in voller Blüte stand, entwich es flink durch seine Nase. Rioske sah Hanayo vor sich. Punos zappelnde Sprünge kamen ihm in den Sinn. Frau Yoshikados feuchte Augen, Toshios Posttasche, die Gesichter von Hashi, Tachikawa und Kaoru. Worte erschienen vor ihm und verschwanden wieder, die vielen Umzüge mit seiner Mutter, die verschwommene Erinnerung an das Lächeln seines Vaters. Rioske schloss die Augen und wischte sich mit der Hand über das Gesicht. Erst jetzt merkte er, dass er weinte. Lautlos kam Fleckchen näher, schmiegte sich an ihn. Rioske umarmte das Tier fest.
月が真上に来るまでに凌介は準備を終えていた。おそらく洞窟の中まで吹き込んだ台風の風によって板に並べられていた。ペルシャは転がり落ちたんだろう。船の底にはまだまだたくさんのペルシャがあった。月は思いのほか明るく、まるで真昼のように行動することができた。凌介は海岸に打ち上がられていたペットボトルを10ほども集め、そこに地下水を入れた。うねりも収まり、 光に満ちた夜の海は穏やかに泣いていた。凌介は物資を抱っ抱え船の中央に下ろしてやった。そして岩につっかえたまま止まっている船を体を預けて地下水の流れに戻した。船は動き出した。物資は人泣きしたが、船から飛び出そうとはしなかった。船と共に海に向かっていく。二度大きな波に翻弄され船全体がしぶきをかぶった。だが舳先が海面に達した時、 岩場に足をかけた凌介は共に転がり込んだ。掴んだオールを左右の海面に下ろした。凌介は懸命にオールを漕いだ。船は左右に揺れながらも岩礁帯を抜けていく。凌介は懸命にオールを握った。死ななければ生きていける。船の仲間となった生き物にこわばった声で凌介はそう告げた。そして漕ぎ続けた。凌介は漕ぎ続けた。
Als der Mond hoch oben am Himmel stand, beendete Rioske seine Vorbereitungen. Der Taifun musste dem Persier von der Sitzplanke geweht haben, denn auf dem Boden des Bootes lagen noch viele weitere Käseleibe. Rioske befeuchtete seine Kehle immer wieder mit dem Wasser aus der Höhle und genoss jeden Bissen. Der Mond war beinahe so hell wie die Mittagssonne, sodass sich Rioske mühelos orientieren konnte. Er sammelte 10 leere Plastikflaschen ein, die an die Küste gespült worden waren, und füllte sie mit Wasser. Außerdem fand er eine große Plastikplane, die er als Schutz vor der Sonne verwenden konnte, und verstaute sie zusammen mit seinem Rucksack im Boot. Dann riss er an der Küste so viel Gras aus, dass Fleckchen, wenn es drauf ankommen sollte, für 2-3 Tage genug zu fressen hätte. All dies schob er unter die Sitzplanke. Der Wind und die Wellen wurden schwächer. Und das glitzernde nächtliche Meer kam zur Ruhe. Rioske nahm Fleckchen auf den Arm und setzte es in die Mitte des Bootes. Dann stemmte er sich gegen das Schiff, löste es von dem Felsvorsprung und schob es in die Strömung. Geräuschvoll rumpelte es über die Steine und Felsen, als es sich in Bewegung setzte. Fleckchen meckerte, machte aber keine Anstalten, aus dem Boot zu springen, das Rioske auf das Meer schob. 2 traf eine große Welle das Boot und das Innere wurde mit Wasser bespritzt. Als der Bug das Meer erreichte, sprang Rioske von hinten in das Boot. Fleckchen spannte die Beine an, gab aber keinen Laut von sich. Rioske ließ sich auf der Sitzplanke nieder und stach mit den Rudern ins Wasser. Konzentriert ruderte er von der Küste weg, wobei das Totenschiff nach links und rechts schwankte. Der steinerne Landungssteg wurde schnell kleiner, aber im Mondschein sah er die Buddha-Statuen an der Küste noch sehr deutlich. Vielleicht verabschiedeten sie ihn. Vielleicht gaben die Verstorbenen den Lebenden auf dem Totenschiff das Geleit. Rioske konnte sich solchen Gedanken jetzt allerdings nicht hingeben, denn wenn er auf das Riff auflaufen würde, wäre alles vorbei. Er ruderte mit dem Rücken zum Bug und jedes Mal, wenn er die Ruder ins Meer gleiten ließ, drehte er sich um zu sehen, was sich hinter ihm befand. »Wenn du nicht stirbst, lebst du«, sagte Rioske mit fester Stimme zu seinem Gefährten. Und er ruderte weiter, er ruderte weiter, er ruderte immer weiter.
最後の岩場を抜け、座礁の心配がないところまでやってきたとき、島の南側から回り込む潮に船は乗ったようだった。オールが水を切るたびにその跡が輪廻としてはっきり残った。何億という夜光虫も共に流れているのだ。凌介は息を整えながらゆっくりとオールを漕いだ。島の断崖が目の前にそびえている。星々の夜空からその輪郭は浮かび上がり、月光は岩場や木々に宿ってほのかな輝きを見せていた。船は潮に乗り、オールを使わずとも島から徐々に離れていく。どこかで方向を変えなければと凌介は思った。オールを握る凌介に武士が不意に顔を寄せてきた。凌介がその背中を撫でてやると鼻先をぐいっと押し付けてきた。言葉が分かればな、そう言いかけ、いや、武士は全てを分かっているはずだと思い直した。潮には小魚の群れも浮遊しているようだった。時々彼らを中層から大型の魚が狙うのだろう。しぶきを立てて群れは逃げる。夜光虫がそのまま群れの形で光り、青白い帯となって海を横断していく。するとそのざわめきの中で凌介はまた誰かの声を聞いたような気がしたのだった。それは言葉ではなかった。しかしどこかで父親の記憶と結びついているような響きだった。あるいは全ての命が転変していく中で新しく生まれてくる者たちを迎え入れる風の声のようにも聞こえた。世界がもう一つ生まれたんだ。それは自分が生まれた時父親が放ったという言葉に違いなかった。凌介はオールを漕ぐ手を止め、私板の下からペルシェを一つ取り出した。そしてそれを口に含んだ。空には満月があった。あまりの光に薄らぎはしていたが、天の川も見えている。そろそろ船の方向を変えなければいけない。凌介は気を取り直しオールを握った。水を切るたびに夜光虫が光った。船の軌跡が無数の命の炎によってほの白く輝いている。
Als er am letzten Felsen vorbeigeglitten war und keine Sorge mehr haben musste, auf dem Riff aufzulaufen, wurde das Boot von einer südlichen Strömung erfasst. Dort, wo die Ruder ins Meer stachen, entstand eine leuchtende Spur. Unzählige Meeresleuchttierchen begleiteten sie auf ihrer Fahrt. Rioske atmete ruhig und ruderte langsam weiter. Vor ihm erhob sich die Klippe deutlich sichtbar unter dem Sternenhimmel. Das Mondlicht fiel auf die Felsen und Bäume und erhellte sie sanft. Auch ohne dass er ruderte, trieb das Boot auf der Strömung langsam von der Insel weg. Bald würde er die Richtung ändern müssen, dachte er. Er hatte vor, die Strömung zu verlassen, die Insel halb zu umrunden, damit er weiter nach Nordwesten rudern konnte. In diese Richtung befand sich Koigaki-jima. Fleckchen drückte seinen Kopf gegen Rioske. Er nahm eine Hand vom Ruder und streichelte den Rücken des Tieres, das ihn mit der Nasenspitze anstupste. »Wenn du doch bloß verstehen würdest, was ich sage«, meinte Rioske. »Ach, was für ein Unsinn«, dachte er sogleich. »Fleckchen verstand alles.« Ein Schwarm kleiner Fische schwamm mit ihnen. Er schien von größeren Fischen weiter unten im Meer gejagt zu werden. Wenn die Fische hochsprangen, spritzte das Wasser und es plätscherte. Dabei hinterließen sie eine Spur aus blau-weißem Licht. Während Rioske dieses Spektakel beobachtete, kam es ihm wieder so vor, als hörte er eine Stimme. Dieselbe Stimme, die er im Sturm auf dem Aburidake vernommen hatte. Doch es waren keine Wörter. Der Klang verband sich mit den Erinnerungen an seinen Vater. Vielleicht war es aber auch die Stimme des Windes, der alles Neue auf dieser Welt willkommen hieß. Ohne Eile ruderte Rioske weiter. Er sah unter dem Sternenhimmel die gesamte Insel vor sich. Anscheinend hatte er sich schon ziemlich weit entfernt. Rioske wiederholte die Worte, von denen Hashi ihm erzählt hatte. Die Worte, die sein Vater bei seiner Geburt gesagt haben sollte. Eine neue Welt wurde geboren. Kurz hielt Rioske inne, dann zog er einen Persillier unter der Sitzplanke hervor und aß ihn. Erneut breitete sich das Aroma des Waldes, der Insel, in seinem Mund aus. Fleckchen legte sich auf den Boden und schien die kleiner werdende Insel zu beobachten. Am Himmel stand der Vollmond und trotz seines hellen Lichtes war die Milchstraße schwach zu erkennen. Rioske musste allmählich seinen Kurs ändern, er griff zu den Rudern und jedes Mal, wenn sie ins Wasser stachen, funkelte das Meer vor Leuchttierchen. Die Lichter unzähliger Leben folgten dem Boot als schimmernde Spur.